Man kann ja 101 Mal die Bibel lesen und beim 102. Mal fällt einem etwas Neues auf. Oder 101 Mal eine Stelle in der Bibel immer mal wieder und dann beim 102. Mal entdeckt man plötzlich, das hast du so noch nie gesehen, obwohl du es gelesen hast. Nun will ich an dieser Stelle nicht sagen, dass es vielleicht allen so geht. Ich denke daran, dass es Leute unter uns gibt, die schon viel länger als ich Bibel lesen. Ich denke an Käthe, die morgen ja einen besonderen Geburtstag feiert und als junges Mädchen zum Glauben gekommen ist. Und also sehr viel mehr Erfahrung mit dem Wort Gottes hat als ich. Bin mit 18, 19 gläubig geworden an Jesus und habe dann kurze Zeit später die Bibel als das Buch des Lebens entdeckt, vorher noch nicht. Wie gesagt, aber es gibt immer wieder Dinge, die einem neu auffallen. So in Lukas 24. Lukas 24 berichtet uns auch von der Himmelfahrt. Und da heißt es, dass Jesus seine Jünger nach Bethanien hinausführte und dass er dort in Bethanien sie segnete. Der auferstandene, erhöhte Herr segnete sie. Und dann kommt etwas, was ich immer überlesen habe. Da heißt es nämlich in Lukas 24 am Ende, und während er sie segnete, wurde er sozusagen vor ihren Blicken aufgehoben in den Himmel. Während er sie segnete. Also ich hatte bislang immer das Bild vor Augen, er segnet sie und dann wird er in den Himmel aufgehoben und nicht, dass während er sie segnet. Also, dass sozusagen das Segnen oder der segnende Christus das letzte Bild ist, das letzte Foto, das sich einprägt in den Seelen der Jünger. Der segnende Christus, der segnend in den Himmel aufgenommen wird. Ein wunderbares Bild. Mit anderen Worten, der hört nicht auf zu segnen. Die Segenshandlung ist kein abgeschlossener Akt, sodass er die Hände wieder zurückzieht, sondern er lässt seine Segenshände ausgebreitet über seinen Jüngern, über sein Volk. Und deswegen sind wir auch heute Morgen noch, nach 2000 Jahren, unter seinem Segen. Und wenn wir jetzt den Himmel aufreißen könnten, hier über uns, wir würden nichts anderes sehen als den segnenden Das ist eine wunderbare Verheißung, die sich hinter dieser kurzen Geschichte von der Himmelfahrt bei Lukas verbirgt. Jesus ist derselbe, gestern, heute und morgen. Er bleibt der segnende Herr. Und als ich das so las, dann habe ich mich gefragt, und was war denn die Wirkung jetzt dieses Segens? Was hat dieser Segen ausgelöst? Was hat er getan, verändert bei den Jüngern? Und auch darauf gibt es hier in unserem Text eine Antwort, eine, wenn man so will, vierfache Antwort. Die vierfache Wirkung, so möchte ich diese Predigt überschreiben, die vierfache Wirkung des Himmelfahrtssegens. Lies uns den Text noch einmal. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf zum Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das Erste, was offensichtlich dieser Segen bewirkt, ist, dass die Jünger anfangen, Jesus Christus anzubeten. Hier überschreiten wir eine heilsgeschichtliche Schwelle, wenn man so will. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war Jesus in den Augen der Jünger ein Prophet, vielleicht auch der Messias. Petrus sagt, du bist der Christus, auch der Sohn des lebendigen Gottes. Aber wenn wir die Jünger gefragt hätten, darf man Jesus anbeten? Dann hätten sie wahrscheinlich mit dem Alten Testament geantwortet, du darfst Gott nur alleine anbeten. Ihm alleine gebührt die Ehre. gab eine kurze Geschichte im Zusammenhang mit dem auferstandenen Jesus, nämlich als der ungläubige Thomas vor Jesus niederfällt. Da betet er auch an. Das steht zwar nicht ausdrücklich dort, aber er fällt vor Jesus nieder, als er seine Wundmale sieht und ihn als den Auferstandenen wahrnimmt und sagt zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Aber hier wird es deutlich als eine Wirkung, eine Auswirkung des Segens Jesu. Sie beten ihn an. Und sie erkennen in ihm Jesus, in dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, den lebendigen Gott. Der mich sieht, der sieht den Vater, so hat es Jesus gesagt. Und ich denke, dass das ein Ausweis ist für die Gemeinde Jesu und für die Jünger des Herrn. Ob in der Gemeinde Jesus Christus angebetet wird. Achtet mal darauf, wenn ihr in Gottesdiensten seid, ob Jesus angebetet wird, ob von Jesus die Rede ist. Jemand hat mal gesagt, eine Predigt, in der Jesus nicht vorkommt, taugt nichts. Und das hängt damit zusammen, dass der Herr Jesus, als er zum letzten Mal auf eine großartige, wunderbare Art und Weise vor seinen Vater tritt, noch zu seinen Zeiten vor dem Kreuz, und Rechenschaft ablegt vor ihm, was er getan hat hier auf der Erde. Da sagt er, Vater, ich habe deinen Namen verherrlicht und groß gemacht unter meinen Jüngern. Und dann fährt Jesus in seinem Gebet weiter fort und sagt, Vater, und nun verherrliche du deinen Sohn. Und alles, was dann danach kommt, heilsgeschichtlich, ist, wenn man so will, der Vater verherrlicht seinen Sohn. Das heißt mit anderen Worten, der Vater will, dass Jesus Christus angebetet wird. Dass ihm alle Ehre gegeben wird und aller Lobpreis. Deswegen lesen wir auch in der Offenbarung, dass der, der auf dem Thron sitzt, aber auch das Lamm auf dem Thron, also Jesus Christus, würdig ist zu nehmen, Lob und Ehre, Preis und Anbetung. Wir finden interessanterweise im gesamten Neuen Testament keinen Hinweis darauf, dass der Heilige Geist angebetet wird. Offensichtlich will der Heilige Geist, der ja zu Pfingsten der Gemeinde gesandt worden ist, nichts anderes, als uns Menschen die Augen des Herzens zu öffnen für die Anbetungswürdigkeit Jesu. Dieser aber, sagt Jesus vom Heiligen Geist, wird mich verherrlichen und groß machen. Also alles, was läuft bis zur Wiederkunft Jesu, genauer gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus einst seine Königsherrschaft wieder Gott zu Füßen legen wird. Und Gott wird wieder sein, alles in allem. So lesen wir bei Paulus 1. Korinther 15. Wenn das passiert, dann ist diese Epoche, in der wir leben, zu Ende. Diese heilsgeschichtliche. Aber diese heilsgeschichtliche Epoche steht unter der Überschrift, der Sohn wird verherrlicht. Er wird angebetet. Und eine Auswirkung des Segens, den Jesus hier seinen Jüngern gibt, ist die, dass sie niederfallen und ihn anbeten. Mit der Anbetung tun wir uns ja so schwer. Mit dem Bitten nicht so sehr. Besonders wenn wir in Not sind, wenn wir an Grenzen geraten, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn Stoßgebete gefragt sind, in schwierigen Situationen. Aber Anbetung ist ein schwieriges Thema. Vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass man gar nicht so richtig beschreiben kann, warum denn anbeten, warum bitten und Fürbitte tun, völlig klar, aber warum denn eigentlich anbeten? Jemand hat mal gesagt, Anbetung ist das nur so des Gebetes. Und mir fällt auf, dass wir es verlernt haben, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, einfach nur so zusammen zu sein. Also stellt euch mal vor, wir würden einladen zur Veranstaltung eine Woche lang und würden nicht dazu schreiben, wofür diese Veranstaltung gut ist, sondern einfach dazu schreiben, nur so. Da würde ich sagen, warum soll ich denn einfach nur so dahin gehen?
also um Begegnung zu genießen, um Gemeinschaft zu haben. Aber wir tun uns schwer, Veranstaltungen durchzuführen und zu genießen, die ohne Thema sind. Sie sind ganz stark eventbezogen. Und wenn wir beten, dann wollen wir gerne einen Katalog und dann wollen wir unsere Bitten vortragen und am Ende möglichst auch schon die Ergebnisse sehen, was denn unsere Bitten und unser Gebet bewirken. Und Anbetung ist etwas, dessen Wirkung man zunächst gar nicht mit Worten beschreiben kann. Das ist etwa das, wenn ein Ehepaar sich Zeit nimmt füreinander. Einfach nur so. Es ist nicht, um zusammen den Rasen zu mähen oder das Haus sauber zu machen oder einen Termin hat beim Eheberater oder wo auch immer, sondern einfach sagen, wir nehmen uns Zeit füreinander. Anbetung heißt, ich nehme mir Zeit für die Gemeinschaft mit Jesus. Ich versuche alles, was mich bewegt, an Sorgen, an Nöten, Gedanken, das ist ja auch alles präsent in meinem Leben, beiseite zu schieben. Ich versuche, mich selbst aus dem Blick zu nehmen und versuche, ihn anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Zeit der ersten Liebe erinnern könnt. Einige von euch stecken hier mittendrin, schätze ich mal. Aber ich erinnere mich an ein Mädchen, das über Jahre hinweg zu uns in Norden in die Sommerferien kam, mit ihren Eltern zusammen, waren Gäste, meine Eltern vermieteten. Und das war so ähnlich wie in diesem Lied, wie heißt es, tausendmal berührt. Ne? Also das ging über viele Jahre. Und plötzlich in einem Sommer habe ich mich in dieses Mädchen verliebt, so wie man sich so als 14-Jähriger verliebt. Da hat es irgendwie Zoom gemacht. Da ist nichts passiert. Da kommen jetzt keine großen Geschichten. Aber das Einzige, was passierte, war, dass sie ein Bild mir geschenkt hat zum Abschied. Sie wohnte in Nürnberg, weit weg von Ostfriesland. Und ich weiß, dass ich dieses Bild unter ein Kopfkissen gelegt habe. Und das war meine letzte Beschäftigung am Abend darin bestand, dieses Bild anzugucken. Und für mich ist das ein Beispiel für Anbetung. Ich konnte ja nicht etwas sagen, weil es war ja das Bild, was ich mir da anschaute. Aber ich nahm mir Zeit, dieses Bild anzuschauen. Irgendwann verblasste dieses Bild und landete irgendwo. Und ich habe es vor längerer Zeit in einem Kinderbuch wiedergefunden, in einem Jugendbuch, das ich früher gelesen habe. Und erinnerte mich an diese Geschichte. So kann es ja bei dir auch sein, dass du eine intensive Beziehung zu Jesus hattest, gerne Zeit mit ihm verbracht hast, auch in der Anbetung. Und heute ist dein Bild irgendwie beiseite gelegt. Und spielen andere Dinge für dich eine größere Rolle. Die Wirkung des Himmelfahrtsehens ist ein Herz der Anbetung. Und ich wünsche dir, wenn du heute den Segen erhältst am Ende dieses Gottesdienstes, dass du zu einem Anbeter wirst. Der Vater sucht solche, die ihn anbeten, in Christus, in Jesus, im Geist und in der Wahrheit. Und etwas Zweites passiert dann hier als Wirkung des Himmelfahrtsehens. Also ein Herz der Anbetung. Und das Zweite, was hier passiert ist, dass sie zurückkehrten nach Jerusalem mit großer Freude. Und ich denke, wir wissen, was das Stichwort Jerusalem hier in diesem Text bedeutet. Sie kehrten dorthin zurück, wo ihr Herr Jesus gekreuzigt worden war. Sie kehrten zurück zum Hohen Rat. Und zu den hohen Priestern, in den Machtbereich des Pontius Pilatus, in die Stadt der römischen Soldaten, die Christus ans Kreuz geschlagen hatten, in die Stadt derer, die gesagt hatten, kreuzige ihn. Und sie wussten ganz genau, es ist gefährlich, dort in Jerusalem Christ zu sein. Am liebsten wären sie nach Galiläa gezogen, in ihre Heimat, hätten wieder mit ihrem Fischereibetrieb angefangen oder mit anderen Dingen. Aber sie kehren zurück an die Arbeit. Weiter, die Jesus sie gestellt hat. Und sie knüpfen dort an, wo er aufgehört hat. Golgatha ist ja bei Jerusalem, nicht da, wo er gekreuzigt wurde, wo er die Welt erlöst hatte, wo er auferstanden war von den Toten. Dort knüpfen sie mit ihrer Arbeit an und tun das nicht mit Angst und nicht unter Tränen, sondern mit großer Freude. Und die Frage an mich und an dich ist, wo ist dein Jerusalem? Wohin du zurückzukehren hast? Es gibt ja manche Dinge, da haben wir die Flinte mutlos ins Korn geworfen. Da haben wir negative Erfahrungen gemacht. Und weil wir negative Erfahrungen gemacht haben, haben wir gedacht, das ist nicht der Ort, wo Jesus mich haben will. Und haben einfach aufgehört. Und unsere Kelle fallen lassen. Und Himmelfahrtssegen bedeutet, dorthin wieder zurückkehren. Mit großer Freude. Nicht aus Angst, nicht mit Angst, sondern mit großer Freude, weil ich weiß, ich bin auch in Jerusalem, auch an dieser schwierigen Stelle, an diesem schwierigen Ort, unter den segnenden Händen meines Herrn. Und das Dritte, was dann hier passiert ist, die waren alle Zeit im Tempel. Ich erlebe das ja manchmal so, dass ich denke, in meinem Herzen so den Eindruck habe, wenn Gott mich segnet, dann wird all das, was irgendwie mit Beständigkeit zu tun hat und mit Treue, durchbrochen und ich mache was ganz anderes. Gott führt mich ja auch häufig so und euch denke ich auch, dass er bestimmte Phasen und Epochen in meinem Leben schenkt und mich dann ein Stück weiterführt. Und so hat er das auch bei den Aposteln und Jüngern getan. Aber was hier interessant ist, ist, dass der Segen, der Himmelfahrtssegen Jesu bedeutet, dass sie Treue entwickeln, die Leute. Nicht nur Einsatz und Engagement. Dass es da offensichtlich eine Art Beständigkeit gibt. Sie waren alle Zeit im Tempel. Wir wissen, dass dieser Tempel 70 nach Christus zerstört wurde, indem sie hier Gott priesen. Und wir wissen, dass seit Pfingsten es vorübergehend hier auf dieser Welt einen neuen Tempel gibt, und das ist die Gemeinde Jesu, bis zur Entrückung. Die Gemeinde Jesu ist das Haus des lebendigen Gottes. Nicht gebaut aus Steinen, sondern aus lebendigen Steinen, aus fleischernen Steinen, aus Menschen. Also der Himmelfahrtssegen als ein Segen, der mir hilft, beständig und treu zu sein. Das ist etwas, was es heute ganz schwierig und problematisch ist für viele Menschen. Beständig und treu zu sein. Und es ist ganz wichtig auf der anderen Seite, wenn wir Jesus hören, dass er sagt, es wird an den Knechten Gottes nichts anderes gesucht, als dass sie treu erfunden werden. Treu auch im Blick auf die Versprechen, die ich abgegeben habe, auf die Gelübde, die ich abgelegt habe. Also der Himmelfahrtssegen Jesu, eine Hilfe, treu dort zu sein, wo er mich haben will. Auch gegen Schwierigkeiten und gegen Versuchungen und Herausforderungen des Alltags. Wir sagen manchmal, wir leben ja in einer ganz anderen Welt heute. Unser Terminkalender füllt sich automatisch. Kann man denn da so treu im Hause des Herrn zusammenkommen, sich versammeln? Täglich, so heißt es im Neuen Testament, sie trafen sich täglich, brachen das Brot hin und her in den Häusern. Ich tröste mich auch manchmal damit, dass ich sage, heute ist eine ganz andere Zeit. Aber der Herr beschämt mich dann auch immer wieder. Erst vor 14 Tagen habe ich mir so innerlich in der stillen Zeit auf die Schulter geklopft und gesagt, Gregor, du hast ja ganz schön viel zu tun. Und dann fiel mir ein Büchlein in die Hände von unserem großen Heimatmissionar hier zwischen Ems und Jade. Peter Denuy hieß er. Und er hat genau Buch geführt über seine Reisen. Der war in der Woche, am Sonntag, mindestens 4 bis 5 Mal unterwegs, um zu predigen. Und ich stöhne schon, wenn ich 2 Mal predigen muss am Sonntag, alle 14 Tage. Der hat jeden Abend irgendwo das Evangelium verkündigt. Könnte man sagen, ganz andere Zeit. Und der Herr hat mir klar gemacht, klar, ganz andere Zeit. Der hatte keinen Motorroller, mit dem er durch die Gegend gesaust ist. Er hat nur zu Fuß gelaufen. Der hatte keine hilfreichen Maschinen, kein Internet. Das sind ja alles auch Hilfsmittel, die uns zur Verfügung stehen. Natürlich war es eine ganz andere Zeit. Und unsere Väter und die Jünger damals hatten es an bestimmten Stellen leichter, aber an anderen Stellen auch sehr viel schwieriger. Und ich denke, wenn man beide so auf die Waagschale legt, kann ich nicht glauben, dass es heute schwerer ist, treu zu sein als früher. Zumindest, wo doch der Himmelfahrtssegen der gleiche geblieben ist. Der Herr Jesus, der uns segnet und möchte, dass wir alle Zeit im Tempel sind. Und das Letzte, und sie priesen Gott. Ihnen wurde der Mund aufgemacht. Und preisen bedeutet hier in diesem Zusammenhang nicht so sehr jetzt, was wir vorhin unter Anbetung besprochen haben. Sondern preisen bedeutet, den Mund aufzumachen. Und wir kennen dieses Wort noch, wenn wir dienstags oder freitags hier auf den Markt gehen. Im Moment werden Gurken und Tomaten angepriesen, aus bestimmten Gründen. Was das bedeutet, etwas anzupreisen. Gott zu preisen. Und denken, wenn schon Gurken und Tomaten preiswürdig sind, wie ist hier dann der, der Gurken und Tomaten gemacht hat? Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wie schwer es uns fällt, von Gott preisend und anpreisend zu reden. Und wie schnell wir bei der Hand sind, einen guten Arzt zu nennen und zu sagen, geh da mal hin, versuch's da mal, oder eine andere Adresse weitergeben, wo man Hilfe empfangen kann. Und wie viele Menschen warten darauf, dass sie positive Nachrichten bekommen von dem lebendigen Gott. Weil sie sie nirgendwo mehr bekommen. In den Medien und wo auch immer. Positive Nachrichten über den lebendigen Gott. Da heißt es nur, dass Gott, dass die Bibel, sein Wort, auf menschlichem Mist gewissermaßen gewachsen ist, mit Einbildung zu tun hat, dass Leute, die gläubig sind, irgendwie ein psychologisches Problem haben. Und das sind so Dinge, die man so hört. Und es fehlt an Menschen, die Gott anpreisen, das Evangelium, die Jesus zum Sterngespräch machen. Und der Himmelfahrtssegen bedeutet, der Mund wird aufgemacht, damit wir ihn verkündigen, groß machen in dieser Welt. Und ich hatte euch vor längerer Zeit von diesem Mann erzählt, der in späten Jahren, er war 70, zum Glauben gekommen ist, jetzt, das war Anfang des Jahres, und dann eine Woche später getauft wurde, war schwer krebskrank. Und der Anlass seiner Bekehrung war, dass er nach einem halben Jahr plötzlich wieder sprechen konnte. Durch den Krebs, Bronchialkrebs, waren die Stimmbänder angegriffen und er war ein halbes Jahr lang stumm. Und nachts plötzlich schießt es ihm durch den Kopf, rufe den Namen Jesus an. Und dann macht er das und ist erstaunt darüber, sich selber zu hören. Hat er ein halbes Jahr nicht mehr gesprochen. Und er war auch über ein halbes Jahr nicht mehr aufgestanden aus seinem Bett, konnte das nicht mehr. Und er steht auf aus seinem Bett, geht zu seiner Frau, die im Nebenzimmer da mehr oder weniger schlief und wachte, und steht plötzlich vor ihr. Das war ein Schock für diese Frau. Und spricht sie an und sagt zu ihr, wir müssen uns bekehren. Und dann haben die beiden gleich morgens angerufen, 8:15, und sagten, wir möchten uns bekehren. Als Kinder hatten sie alles mitbekommen, waren in gläubigen Familien groß geworden, aber ohne Jesus durchs Leben gelaufen. Und dann sagte er etwas ganz Wichtiges, und das fiel mir ein hier, und sie priesen Gott. Dann sagte er, bei seiner Taufe stand er vorne, seine Kinder, die ihren Vater ja nie fromm erlebt haben, den liefen die Tränen übers Gesicht, da sagte er vorne, ich habe meine Stimme nur wieder bekommen, um den Namen Jesus noch bekannt zu machen. Um den Namen Jesus noch bekannt zu machen. Ich habe in meiner Stimme so viel in meinem Leben geredet, so viel Unsinniges auch. Und jetzt hat Jesus sie mir wieder geschenkt, um ihn zu preisen. Und das hat er gemacht. In den 3 Wochen, knapp 4 Wochen, die ihm noch geschenkt wurden. Und dann ist er in Frieden eingeschlafen. Und er hat in meiner Heimatstadt in Dortmund Jesus wirklich zum Stadtgespräch gemacht. Durch dieses Wunder, aber dann eben auch durch das Zeugnis. Das Himmelfahrtssegen. Dass uns der Mund aufgemacht wird und wir von Jesus reden. Das wünsche ich mir und das möchte ich gerne mitnehmen heute, wenn wir uns unter den Segen des erhöhten Christus stellen. Ein Herz, das sich sehnt nach Anbetung. Ein Herz, das dorthin will, auch wenn es schwer ist, wo die Arbeit getan werden muss. Die Reichsgottesarbeit. Treue, auch in dem, was ich versprochen habe, meinem Herrn Jesus. Aber vor allem offene Lippen, einen offenen Mund, seinen Namen zu verkündigen und ihn zu preisen. Amen.